Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Bei 40 Grad mit Episode 140 am 26.06.2026. Große Zahlenmagie heute. Der Metalhammer-Podcast mit Metalhammer-Chefredakteur Sebastian Kessler und
Katrin Riedel aus der Metalhammer-Redaktion. Guten Tag zusammen. Und wenn ihr euch fragt, warum ich eine so komische Stimme heute habe, ich war ja jetzt eine Woche im Urlaub und habe mir eine Erkältung eingefangen. Toll, oder?
Und das im Hochsommer bei 40 Grad, wenn alle anderen sich zu Tode schwitzen.
Ja, das kommt noch dazu. Ich schwitze mich quasi doppelt zu Tode.
Ach Gott, okay.
Aber weil wir ja jetzt schon eine Woche lang euch ohne Podcast-Episode gelassen haben, geht es natürlich nicht, dass ihr noch eine weitere Woche darauf verzichten müsst. Deswegen volles Rohr.
Das Störgeräusch der Woche sind also diesmal wir selber oder so.
Ich bin das Störgeräusch der Woche.
Ich sterbe auch vor mich hin vor Hitze.
Einfach. Das geht uns, glaube ich, allen so. United in Schweiß.
Bevor wir dahin schmelzen, versuchen wir aber noch das Beste draus zu machen. Wenn es hier irgendwann still ist, wisst ihr, wir sind einfach umgefallen. Versuchen wir euch bis dahin zu erzählen, was diese Woche alles im Heavy Metal passiert ist. Bringen euch ein Album der Woche und bringen euch einen Gast mit, den wir hoffentlich nicht mit unseren Bakterien und Schweißdrüsen anstecken.
Das glaube ich nicht, weil der hat nämlich mit dem Kollegen Matthias Mineur gesprochen, und zwar Roland Grapo von Masterplan.
Unser Masterplan besagt, wir machen jetzt weiter mit dem Metal Update.
Back in Black, das Metal Update.
Boah, das war eine Überleitung, ey, krass.
Und die Überleitung geht noch weiter, weil auch heiß wurde es bei Iron Maiden in Paris, und zwar viel zu heiß. Es ist ja überall Hitze in ganz Europa, in Deutschland, aber krasser als in Deutschland eben noch in Frankreich. Da hatten wir hier noch angenehme 35 Grad, da hatten die schon 44.
Oh.
Und
nein.
Dann denkt man doch, es ist doch schön, wenn so ein Iron Maiden-Konzert indoor und überdacht stattfindet, kann man klimatisieren. Pustekuchen war nicht, weil Stromausfall.
Was?
Iron Maiden haben zweimal in Paris gespielt. Bei der zweiten Show sogar Handyverbot im Innenraum, also zumindest bei einem stehenden Publikum ausgesprochen, weil sie es mitfilmen wollten für einen Konzertfilm. Also uns steht da eine DVD, Blu-ray, whatever, ins Haus. Nur wie die am Ende genau aussehen wird, muss man jetzt gucken, weil es gab einen Stromausfall während dieses zweiten Konzertes. Ausgerechnet während Two Minutes to Midnight wurde es tatsächlich dunkel in der Halle. Ein kompletter Stromausfall, der alles zum Stillstand brachte. Es wird noch untersucht, inwiefern das mit der extremen Hitze zusammenhängt. Der Stromnetzbetreiber sagt, er war es nicht. Also das öffentliche Stromnetz war stabil. Wahrscheinlich war es einfach die hauseigene Elektronik in der Halle, die versagt hat, aus welchem Grund genau auch immer. Und ja, dann stand man da im Dunkeln. Nach 10 Minuten war der Strom wohl wieder an, aber in den 10 Minuten... Da die Leute auch kein Handy natürlich im Innenraum hatten, so war es wohl stockdunkel und auch nicht klimatisiert. Und auch wenn der Strom wieder da war, es hat alles eine Stunde gebraucht, bis es dann wieder losging. Nach einer Stunde aber kamen Maiden wieder auf die Bühne, haben weitergespielt, aber die Zeit war halt fortgeschritten. Sperrstunde, eigentlich 23 Uhr. Da wäre also Schnellschicht im Schacht gewesen. Aber der örtliche Polizeichef hat es nochmal verlängert auf 23.35 Uhr. Hintergrund ist, dass um 0.15 Uhr die letzte Bahn fährt und sie nicht wollten, dass 30.000 Leute irgendwo stranden, und darum 23.35 Uhr Schluss und fertig. Heißt, sie konnten noch das Set beenden mit Iron Maiden, aber sie konnten nicht mehr die Zugaben spielen. Also kein ASSI, kein Fear of the Dark, kein Wasted Years für die Leute in Paris am zweiten Abend, der wie gesagt aufgezeichnet hätte werden sollen oder wurde für eine DVD-Aufzeichnung. Die Band bedankt sich für die irre Stimmung im Publikum, versteht die Enttäuschung der Fans, die trotzdem irre mitgefeiert haben, vor und nach dem Stromausfall, auch wenn sie auf die Zugaben verzichten mussten. Musiker und Crew sind selber extrem enttäuscht, dass es so weit kommen musste, und wie das kompensiert wird und auch wie das mit der Konzertaufzeichnung gehandhabt wird, steht noch aus. Vielleicht haben sie noch andere Konzerte aufgenommen, vielleicht Rock am Ring, vielleicht auch, ich glaube, Gaspop waren sie danach, oder war es Copenhagen, irgendwo auf irgendeinem Festival waren sie danach noch. Gibt also noch Möglichkeiten, woanders vielleicht was aufzuzeichnen, wenn es noch nicht passiert ist, um die DVD zu einem runden Abschluss zu bringen. Auch Manager Rod Smallwood meldet sich zu Wort und dankt den Fans nochmal für die Unterstützung und die Geduld. Das zeigt wieder, was für großartige Fans wir haben. Die Temperaturen in Paris kletterten an einem Tag auf bis zu 44 Grad und durch den Stromausfall fiel auch die Klimaanlage in der Halle aus. Bei so vielen Menschen im Raum wurde es natürlich schnell heiß, während sie darauf warteten, dass wir weiterspielen konnten. Als es dann mit Lichtshow, Pyrotechnik und der ganzen Begeisterung weiterging, wurde es für Fans und Band erst recht extrem heiß. Trotzdem war die Energie und ihre Reaktion unglaublich. Was lernen wir daraus? Selbst Heimkonzerte sind nicht vor extremem Wetter gesichert.
Ja, heftig, dass sowas heutzutage überhaupt passieren kann. Also offenbar war es ja auch kein Fehler im Stromnetz, also durch Überhitzung oder so, sondern hing eben mit dieser Arena selbst zusammen. Aber krasser Zufall auch, dass das ausgerechnet bei einer Show passiert, die für eine Live-DVD aufgezeichnet werden sollte.
Ja, manchmal ist der Wurm drin.
Ist bitter. Was mich noch interessieren würde, als man da dann so im Dunkeln stand, haben dann alle Fear of the Dark zusammengesungen?
Das wäre schön. Da habe ich keine Videos gesehen, dass das passiert wäre, aber das wäre natürlich naheliegend und schön gewesen. Weil
das wäre ja für eine Live-DVD auch der Knaller, oder?
An sich schon. Das wäre ziemlich magisch. Habe ich nicht gehört bisher.
Na, mal gucken, was sie sich noch ausdenken. Irgendwie müssen sie das ja dann auch kompensieren, dass sie quasi ein fehlendes Ende haben.
Ja, ich meine, die Festivalshows, auch bei Rock am Ring, Rock im Park, wurden ja explizit auch nicht übertragen bei Magenta, im Gegensatz zu vielen anderen Konzerten, die da waren, und zu fast allen, eben weil sie eine DVD selber noch veröffentlichen wollen.
Ja, das erklärt dann auch, warum, ne? Ja, also hätten sie mal kommunizieren können.
Ja, schon. Ob es aber irgendwelche Aufnahmen gibt, vielleicht trotzdem von den schon passierten, oder ob die kommenden dann noch aufgezeichnet werden können. Schauen wir mal, sonst wird es eher kurz. DVD.
Ja, aber live ist live, kann halt passieren, wenn Live-Musik passiert.
Exakt.
Ja, und was da auch noch passieren kann, hat Metallica-Gitarrist Kirk Hammett zuletzt erlebt, und zwar eine Panne bei einem Live-Auftritt. Die Band befindet sich ja aktuell auf großer Europa-Tournee und spielte da gerade ihr Konzert in Dublin. Da gab beim Song Seek and Destroy offenbar so ein Teil der Bühne unter Hammett nach.
Oh nein.
Wodurch er dann das Gleichgewicht verlor und ins Publikum stürzte.
Es gab einen Teil der Bühne nach.
Ja, also es klingt auch ziemlich gefährlich, war dann aber
gar nicht. Das sind ja über 2 Meter, glaube ich, die Bühne runtergeht. Da kann man schon sehr blöd fallen.
Ja, war dann aber glücklicherweise halb so wild. Also die Fans haben ihn aufgefangen und haben ihn dann auch erstaunlicherweise, worüber ich mich gewundert habe, wieder gehen lassen. Und er konnte das Konzert auch ohne weitere Komplikationen fortsetzen. Bei der zweiten Show in Dublin lief dann wohl alles glimpflich, also Glück im Unglück gehabt. Hat wohl auch keine Konsequenzen. Hammett steht aktuell übrigens auch noch wegen einer anderen Geschichte in den Schlagzeilen. Und zwar hat er beim Konzert in Budapest ein Shirt getragen, das wohl Taylor Swift so als Horrorgestalt zeigt, also mit so komplett weißen Augen. Und zu lesen war darauf, Taylor Swift ist a CIA-Psyop. Angedeutet wurde damit also quasi, Swift sei eine von der CIA etablierte Figur, um die Massen zu kontrollieren.
Eine gängige Verschwörungstheorie,
ja,
in gewissen Kreisen.
Fanden die Swifties weltweit natürlich jetzt nicht so lustig. So viel zur aktuellen Metallica-Tour. Es bleibt spaßig und unterhaltsam.
Auf rollingstone.com wurde ja gemutmaßt, dass das das Karma gewesen wäre, das zurückgeschlagen hat, nachdem er Taylor Swift so böse angegangen ist, dass er deshalb von der Bühne gestürzt ist.
Wenn der Rolling Stone da einen kausalen Zusammenhang herstellt, dann wird das wohl so sein.
Ja, ich glaube, das war hoffentlich ähnlich augenzwinkernd gemeint wie das Shirt von Kirk Hammett. Ich glaube nicht, dass er das wirklich glaubt. Das wird ein Gag gewesen sein. Wir bleiben in Konzerthallen und wir bleiben bei Stürzen. Nur stürzt hier kein Mensch, sondern stürzt die Decke ein. Und zwar bei Death to All, der Death Tribute Band, die bald auch ihr eigenes Album mit eigenen Songs veröffentlichen wird. Ist das schon bekannt? Bestimmt. Wenn nicht, Spoiler-Alarm!
Du meinst aber nicht Left to Die, oder?
Ach scheiße, das sind gar nicht die. Ich habe mich so gefreut und dachte, geil, Death to All bringen ihr Album jetzt. Wir haben gerade den Soundcheck gemacht unserer kommenden Ausgabe und ich habe dann dieses Death-Metal-Album gehört und dachte, ja geil, endlich haben sie auch eigene Songs. Klingt gar nicht so hundertprozentig nach Death, wie ich mir von einer Death-Cover-Band erwartet hätte, aber trotzdem ganz gut. Ach, es sind gar nicht die, es sind Left to Die.
Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss.
Naja, überlebt haben sie alle, auch Death to All, die kein eigenes Album rausbringen werden, sondern weiterhin eine Death-Cover-Band mit ehemaligen Death-Mitgliedern bleiben werden.
Aber weißt du das sicher, dass sie kein Album rausbringen?
Nee, weiß ich nicht sicher, aber zumindest ist es nicht in unserem kommenden Soundcheck.
Ja, also die Frage ist, was ist passiert der Band Death to All?
die sind auf den Kopf gefallen. Nein, ich bin auf den Kopf gefallen. Die haben gespielt in Essen im Turok und haben offenbar so heftig gerifft, dass die Decke zu bröckeln begonnen hat.
Geil.
Es kam dann wohl eine Deckenplatte herunter.
Na, nicht so geil.
Nicht so geil, aber es wurde wohl niemand erwischt oder ernstlich verletzt zumindest. Es wurde sogar alles ganz amüsiert kommentiert. In einem Post auf Instagram schreibt die Band Essen, das Konzert wurde so wild, dass sogar das Gebäude eine Pause brauchte. Das Konzert wurde kurz unterbrochen, nachdem ein Teil der Hallendecke entschied, dass er genug Riffs für einen Abend gehört hatte. Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Das Ganze wurde aber, wie Fans vor Ort berichten und wie man auch im Video sieht, schnell repariert. Die Band hat in der Zwischenzeit sogar eine kleine Jam-Session eingelegt, wie ein Video zeigt. Also echt alles ganz schön überspielt und mit Humor genommen, weil zum Glück halt nichts Ernstes passiert ist. Ein Nutzer sagt auch, dass die Decke schon vor dem Konzert kaputt gewesen sei. Ein anderer schreibt, es war überhaupt kein Drama, es war schnell gemacht vor Ort. Nach 5 Minuten konnte es weitergehen und die Platten waren auch nicht so groß, die da runterkamen. Also nichts Großes, aber liest sich erstmal groß und ist, also passiert dir auch nicht ständig zum Glück und soll nicht ständig passieren. Weder bei Death to All noch bei Left to Die.
Ja, ausgerechnet bei einer Band namens Death to All, ne? Also da verbietet sich natürlich auch Witze drüber zu machen, das musste ich jetzt fast schon wieder zurücknehmen, aber
ja, da nichts passiert ist, kann man das durchaus machen. Schön, dass nichts passiert ist und schön, dass weitergeht. Das Turok selber hat sich, glaube ich, noch nicht geäußert, aber gibt ja auch keinen Grund dafür, wenn nichts weiter passiert ist, glücklicherweise.
Und dann noch eine Nachricht zu Ozzy Osbourne. Kein Podcast ohne Ozzy Osbourne natürlich. Wir sind ja jetzt quasi 11 Monate nach seinem Tod ungefähr. Und da wurde jetzt bekannt, dass der epische schwarze Thron mit diesen Fledermausflügeln, auf dem er unter anderem bei der Abschiedsshow Back to the Beginning gesessen ist, künftig in einem Museum ausgestellt werden soll. Und zwar natürlich in Birmingham, also seiner Heimatstadt. Der Thron soll ab dem 1. Juli Teil der kostenlosen Ausstellung Ozzy Osbourne Working Class Hero im Birmingham Museum and Art Gallery sein. Gebaut wurde der Thron übrigens 2024 anlässlich Ozzys Einführung in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und offenbar ist diese Ausstellung dann nicht die einzige Aktion, die im Sommer zu Ehren von Ozzy Osbourne in Birmingham stattfindet. Laut Deborah Harris, Mitglied des Birmingham City Council Cabinet for Culture, wird es nämlich noch einige weitere Aktivitäten rund um Black Sabbath geben, die man dann in der Stadt erleben kann. Sie würdigte den Fürsten der Finsternis darüber hinaus als eine der bedeutendsten kulturellen Persönlichkeiten Birminghams. Da hat sie recht. Aber nicht nur Birmingham, sondern auch das französische Hellfest gedenkt aktuell Ozzy, beziehungsweise hat Ozzy gedacht. Und zwar wurde am 18. Juni eine 6 Meter hohe Statue enthüllt, die während des Festivals im Eingangsbereich zu besichtigen war. Erschaffen wurde diese Skulptur von einem Künstler namens Philippe Pasqua. Und Sharon Osbourne hätte wohl auch dabei sein sollen, musste aber kurzfristig wegen eines Krankenhausaufenthalts absagen, meldete sich dann aber zu Wort und dankte dem Künstler für die absolut umwerfende Statue.
Ja, sehr schön. Also ein Trip nach Birmingham lohnt sich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren.
Das war jetzt aber beim Hellfest.
Ja, schon, aber für den Thron. Für den Thron.
Ja, der Thron ist natürlich.
Ein Trip zum Hellfest lohnt sich bestimmt auch, wenn auch es da so heiß ist, dass Bier nur in kleinen Portionen ausgeschenkt wird.
Ja, das hat mich auch ein bisschen amüsiert. Da heißt es doch immer viel trinken.
Ja, aber das andere, das Antialkoholische.
Das andere.
Wir werden sehen, wie sich das im Sommer hier bei uns auswirkt in den kommenden Wochen und Monaten.
Ja, und bewegen uns in den Pit.
Caught in a Mosh. Metal Hammer aus dem Pit.
Und zwar wurden wir in einem Mosh gecored von Guns N' Roses in Berlin. An 2 Abenden, am Montag und am Donnerstag. Am
Dienstag und Donnerstag.
Am Dienstag und am Donnerstag. Ich bin schon ganz durcheinander vor lauter Hits. Am Dienstag und am Donnerstag. Donnerstag auch noch gegen das Deutschlandspiel. Ihr wisst schon, wie es ausgeht. Wir hier noch nicht. Wir müssen uns noch überraschen lassen. Es war nicht ganz ausverkauft, aber es war voll. Voll genug, also waren ein paar Resttickets, die noch da waren. Ja, ja, auf jeden Fall.
Sie spielen ja auch 2-mal in der Uber Arena in Berlin.
Richtig, also größer geht es dann indoor in Berlin auch nicht. Indoor sehr angenehm, weil kein Stromausfall und klimatisiert.
Und das war toll. Kein Deckensturz?
Ja, also es lief alles rund. Vorband Wolfgang van Halen mit seiner Band Mammoth war auch top.
Jo.
Das hat sehr gut gepasst. Ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal indoor gesehen, bilde ich mir ein. Sonst immer nur auf Open Airs und auch das Vorband nur auf Open Airs, glaube ich. Tat ihn auch gut, weil der Sound nochmal wuchtiger war, das Ganze ein bisschen zackiger, packender noch war, als ich es von ihnen gewohnt bin. Live immer auch nochmal deutlich zackiger als auf Platte. Also sollte man nicht verpassen, wenn Mammoth mal wieder ums Eck kommen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ich glaube, der Bassist, nee, einer der Gitarristen war es, hatte ein Nerfam-Death-Shirt an, das fand ich ganz cool. Aber eigentlich sind wir hier, um über Guns N' Roses zu sprechen. Super starke Show. Ich habe es jetzt zum vierten Mal gesehen. Das erste Mal war katastrophal und es wurde dann von Mal zu Mal weniger schlimm. Das war auch jetzt nicht perfekt, was ich hier gesehen habe diese Woche, aber es war trotzdem sau gut.
Ja, fand ich auch. Also Axl Rose war stimmlich, teils wirklich stark drauf, bei einzelnen Songs vielleicht ein bisschen schwächelnd, wirkte insgesamt aber auch super fit und hat echt ordentlich Energie auf die Bühne gebracht. Also der tanzte, der nahm immer wieder so witzig Anlauf, der schmiss mit dem Mikroständer um sich, also es war eine Bühnenshow. Die anderen Musiker hatten offenkundig auch eine gute Zeit und naja, klar, Slash beim Gitarrespielen zuzusehen, ist natürlich immer wieder eine echt großartige Erfahrung.
Ja, und die Musiker auch miteinander haben ja auch echt toll zusammengespielt und sich immer wieder abgeklatscht und angespielt und so weiter. Es war echt schön, was da auf der Bühne los war. Und wie du schon sagtest, die Stimme von Axl auch echt über weite Strecken in Ordnung, gerade nach der Häme, die er in den letzten Jahren bekommen hat und auch nach dem Wackenauftritt, wo, glaube ich, auch wirklich mehr daneben war. Ich habe den Eindruck, er hat versucht, weniger die hohen Sachen zu singen, die ganz hohen, die er halt nicht so trifft. Ist trotzdem passiert und war dann so ein bisschen schräg, aber ich glaube, das kam seltener vor, hat darum nicht so gestört und ich glaube, es war alles auch viel besser abgemischt.
Ja, Indoor tut ihnen gut, glaube ich.
Voll, voll. Also das war echt ein guter Sound. Alles klang super und auch die Stimme war eben aufs richtige Niveau gemischt und mit den Backing-Vocals auch richtig zusammengemischt, sodass das echt gut klang. Und Backing-Vocals nicht vom Band, sondern live gesungen auch von seinen Bandkollegen. Echt cool, auch tolle Videoanimationen im Hintergrund. Super gemacht, aufwendige 3D-Sachen, aber wie ein irrer Fiebertraum. Da war dieses eine Video mit so einem irren Krokodil, darauf komme ich nicht klar. Und schlimmer fand ich noch diese so eine Shiva-Gottheit mit vier Augen und zwei Mündern. Und mir ist echt schwindelig geworden, als ich hier versucht habe, ins Gesicht zu sehen. Ganz, ganz seltsam. Auch sonst, als wäre so eine KI freigedreht. Ganz viele Münder, ganz viele Hände, die irgendwie aus dem Boden kamen und Leute zerquetscht haben und drum gewedelt haben. Die waren irre. Ich weiß nicht, ob ich das alles cool fand, was da passiert ist. Aber es war zumindest was zum Gucken. Und die Band eben, wie gesagt, die hier im Zentrum steht, super drauf, toll gespielt. 3 Stunden, vielleicht trotzdem eine halbe Stunde zu lang.
Ja, noch, also deutlich zu lang.
Aber dann wieder als Superfan hat man alles bekommen, was man sich wünschen kann. Also das war cool. Ich muss ganz im Los jetzt nicht mehr sehen. Ich habe sie jetzt einmal in gut gesehen und kann zufrieden dahin schreiben.
Ja, kann man durchaus weiterempfehlen in dieser Form. Und dann vom Pit in die Plattenläden.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Hörbeispiele von unserem Album der Woche und von allen anderen Bands und Musikern und Musikerinnen, über die wir hier reden, findet ihr natürlich in unserer Metal Hammer Podcast Playlist. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung oder ihr sucht auf Spotify danach.
Ja, und unser Album der Woche stammt diesmal von The Pretty Reckless, einer Band aus New York City. Frontfrau Taylor Momsen dürfte den meisten Menschen als Schauspielerin ein Begriff sein. Unter anderem hat sie ja in der Serie Gossip Girl mitgespielt, aber auch einigen Filmen. Daneben ist die 32-Jährige aber eben auch Musikerin und betreibt seit 2009 ihre eigene Band, die sich in den Stilrichtungen ja, Hard Rock, Alternative Rock, Post-Grunge so in dieser Ecke bewegt. Personell sind The Pretty Reckless sehr stabil. Seit 2010 spielen an Momsens Seite Gitarrist Ben Phillips, Bassist Mark Damon und Schlagzeuger Jamie Perkins. 2010 erschien dann auch gleich ihr Debütalbum Light Me Up, gefolgt von Going to Hell 2014, Who You Selling For 2016 und Death by Rock'n'Roll 2021. Das letztgenannte stand stark unter dem Einfluss zweier tragischer Todesfälle, nämlich von Stammproduzent Kato Kantwala, der bei einem Unfall ums Leben kam, sowie Soundgarden-Sänger Chris Cornell, der ja bekanntlich Suizid beging, und zwar ausgerechnet auf der Tournee, bei der The Pretty Reckless als Vorgruppe aufgetreten sind. Also sie haben quasi an diesem Abend, als das passiert ist, haben sie davor noch zusammen gespielt. Und das hat Taylor Momsen doch sehr bewegt, ganz schön heftige Umstände. Zuletzt ging es für die Band aber auch wieder bergauf. Unter anderem spielten sie als Support für AC/DC und die Rolling Stones. Kann man mal machen. Und nach all dem erscheint nun also Dear God, das 5. Album von The Pretty Reckless. Und da fragen wir mal Sebastian, wie es klingt.
Ja, ich würde sagen, das ist das Album, mit dem sie sich endgültig freischwimmen von dem Klischee junge, hübsche Schauspielerin mit gefälliger Radio-Rock-Band. Das Album ist wohl auch wegen den Vorgeschichten düsterer und tiefer. Es ist anspruchsvoll in Musik und Texten, anspruchsvoller als die bisherigen Alben. die auch schon gut waren. Gerade Death by Rock'n'Roll und Going to Hell waren stark. Und Dear God schließt da jetzt an, wenn man auf diese Art von Mucke steht. Am stärksten auf dem Album fand ich den Song For I Am Death, mit dem es direkt losgeht. Der ist hittig, aber kantig, klingt nicht überproduziert. Ich will jetzt nicht sagen, dass er super grungig klingt, aber schon in gewissem Maße angenehm knarzig. Vielleicht nicht so sehr nach Nirvana, sondern eher nach den Foo Fighters. Ein bisschen heftiger als die Foo Fighters, so. Und der Titeltrack Dear God ist auch noch eins der Highlights. Ein Song, der fast doomig schleichend daherkommt. Der Refrain macht dann groß auf. Wenn das Ganze ein wenig anders arrangiert wäre, nämlich krachiger und mächtiger, wäre das ein Epic Doom Metal Song. Superstarke Melodien, düster, aber hoffnungsvoll und intensiv. Das Album hat aber auch eine sehr schwerwiegende poprockige Seite, das muss man eben mögen. When I Wake Up ist einer der Songs, der auf dieser Waagschale liegt. Der ist beschwingt, flott, aber auch bluesig. Der Refrain ein bisschen sehr poppig, blumig, aber es klingt trotzdem alles handgemacht, echt rockend und rollend. Das Schlagzeug fällt hier auch gerade dynamisch auf. Das ist also kein Boom-Zack-Pop-Beat, sondern da wird schon gerockt und reingehauen. Und natürlich Taylor Momsens leicht traurige, raue Stimme macht auch viel aus, überhaupt auf diesem Album. Andere Songs gehen auch in die Richtung. About You vielleicht würde ich da noch erwähnen, der sehr aufputschend, positiv, poprockig daherkommt und aber auch sehr cheesy. Und der könnte halt auch in so einem Dawson's Creek oder anderen Teenie-Drama als Soundtrack dienen. Aber passt natürlich auch zur Mitzielgruppe, die Taylor Momsen aus den Serien kennt. Dann gibt es noch die akustisch rockende Seite des Albums und das ist vielleicht sogar die stärkste. Dragonfire ist ein Song, der da mit reinfällt. Der schafft es, das Gefühl von Dringlichkeit und Düsternis zu etablieren, obwohl die Hauptgitarre fast durchgehend unverzerrt rifft. Nach dem Motto, ein guter Song ist ein guter Song, wird da Melodie und gutes Songwriting in den Vordergrund gestellt und erst später wird es dann zum Finale hin und zum Solo heftiger. Auch Rollercoaster of Life geht so in die Richtung und klingt wie ein verkappter Red Hot Chili Peppers Song. Groovender Power-Pop-Rock mit einnehmender Melodie und Melancholie, aber auch ein bisschen viel Schmalz und Gefühligkeit. Das muss man mögen, um es zu mögen. Ich fand's als Person, der die Red Hot Chili Peppers einigermaßen auf den Senkel gehen, in Rollercoaster of Life eigentlich sehr angenehm zu hören. Vielleicht auch wegen der Stimme und weil das Ganze weniger prätentiös wirkt.
Wieso gehen dir denn die Red Hot Chili Peppers auf den Senkel?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist mir zu arschlos. Oh. So, ihr habt doch Gitarren, warum machen die bling, bling, bling und nicht wum, wum, wum. Ich glaube, ich kann das nicht.
Okay.
So richtig ab. Hervorheben möchte ich noch die herausragende Ballade Devil in Disguise, in Klammern Michelle's Song, eine zarte, verletzliche Akustikballade vor dem Hintergrund des Todes von Gossip Girl-Serienkollegin Michelle Trachtenberg, die ich selber eher als Dawn aus Buffy kannte, deren Tod mich aber auch getroffen hat und Buffy-Fans sind in den letzten Monaten ja ziemlich leid geprüft worden. Vor dem Hintergrund auf jeden Fall ist diese Ballade nochmal stärker und rührender, dabei aber nicht verkitscht und nicht überhöht, sondern im Gegenteil mit unter 3 Minuten sehr knapp gehalten, direkt und umso treffender. Also in neuer Podcast-Tradition, das ist kein beinhartes und reines Metal-Album, sondern Alternative Rock der US-Rock-Radio-Klasse, aber gelungen, gut, rockend und tatsächlich der stärkste Release der Woche, muss man sagen. Nicht immer meins, weil trotz harter Momente und emotionaler Tiefe in den ruhigen Momenten doch zu viel rühriges und arg radiofreundliches, wenn auch nicht anbiedernd. Das ist ein schönes, emotional ehrliches Album, so wie auch das Interview bei uns im Magazin, das Kollegin Helen Lindenmann mit Taylor Momsen geführt hat, auch sehr ehrlich und emotional geführt wurde und tatsächlich sehr lesenswert ist, möchte ich hier nochmal empfehlen an der Stelle.
Ja, und wir freuen uns ja auch immer, wenn Bands Interviews geben. Das kann man ja heutzutage nicht von allen Bands behaupten, aber dazu waren anders noch mehr. Ja, Dear God von The Pretty Reckless. Also ein stimmungsvolles Auf und Ab zwischen gefühligen bis nachdenklichen Passagen und eben auch einigen ordentlichen Rockkrachern. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich mag, glaube ich, vor allem die Passagen, die so mehr Fahrt aufnehmen und in denen die Riffs so latent metallische Züge annehmen, wenn auch nicht komplett
natürlich. Welche sind das?
Das sind For I Am Death, When I Wake Up, About You oder Spell On You. Die fand ich jetzt besonders hervorhebenswert. Davon könnte es auf diesem Album für meinen Geschmack gerne auch noch ein bisschen mehr geben. Dear God geht jetzt nicht durchgehend auf die 12. Da passiert viel im Mittempo sowie in einer ja eher gedrosselten Geschwindigkeit. Dragonfire hattest du auch erwähnt. Ich finde, das wird eigentlich erst hinten raus intensiver. Davor langweilt mich der Song so ein bisschen sogar.
Fand ich gar nicht, weil es immer diese Erwartungen mit sich trägt, von wegen, da kommt was Düsteres, aber es explodiert nicht richtig. Das ist wie auf einem Vulkan stehend und darauf warten, dass der Drache rauskommt.
Dieses Gefühl hatte ich tatsächlich eher im Titeltrack. Der baut irgendwie schön Spannung auf und entwickelt sich dann ja auch sehr emotional, ähnlich wie auch Eye of the Storm. Klimax aufbauen, das können sie schon, aber für meinen Geschmack ist es so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Taylor Momsons Stimme klingt übrigens wie gewohnt in allen Disziplinen super. Das ist also ein echtes Pfund und macht dann auch den größten Teil des Charmes von The Pretty Reckless natürlich aus. Hervorzuheben, das hattest du auch schon getan, natürlich Michelles Song. Sehr gefühlvoll, geht wirklich unter die Haut, das ist schon schön geworden. Und natürlich auch krass, dass sie jetzt schon wieder mit einem tragischen Verlust umgehen muss. Also das ist schon viel dafür, dass sie erst Anfang 30 ist.
In der Tat.
Ja, für mich bleibt Dear God trotzdem ein Album mit Licht und Schatten. Also ich nehme es grundsätzlich positiv auf. Es überzeugt mich aber ehrlich gesagt nicht durchgehend, weil es mir über weite Strecken dann doch zu zurückgenommen und fast schon brav ausfällt. Also so ein bisschen mehr Wut und Ausbruch hätte ich mir schon auch gewünscht.
Wie bei den Red Hot Chili Peppers.
Na gut, das hören wir nochmal nach. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Gerne in den Kommentaren, per E-Mail und so weiter.
Weitere Alben, die heute erscheinen, kommen übrigens von Embarrassing Dawn und dann von dem lustigen Trio Butthole Surfers, Nunslaughter und Speed Slut.
Alter.
Mehr davon und viel mehr findet ihr bei uns im Magazin, das ihr jetzt am Kiosk findet oder unter metal-hammer.de/shop.
Stimmt, wir haben noch gar keine Werbung dafür gemacht. Du kannst ja mal erzählen, was wir da machen eigentlich gerade. Was ist gerade auf dem aktuellen Metal-Hammer-Titel, beziehungsweise wer?
Stimmt, ich glaube, ich habe es am Ende der letzten Episode erzählt und darum hatten wir auch letzten Freitag keinen Podcast, damit ihr Zeit habt, das Magazin zu kaufen und darin zu lesen. Wow. Aber klar, wer das verpasst hat, hier nochmal Werbeunterbrechung. Im aktuellen Metal-Hammer-Titel-Heldin ist Doro.
Die erste Frau in diesem Jahr.
Ist das so?
Ja,
stimmt,
klar.
Tatsächlich, ja. Und zwar nicht einfach nur eine Titelgeschichte, sondern mit einer tollen exklusiven Beilage, nämlich mit einer Vinyl-Single mit zwei Songs live 1993, aber Songs aus der Warlock-Ära, die nicht auf dem Vinyl-Re-Release von live 1993, das gerade auch erscheint, drauf sein werden. Das heißt, diese Songs bekommt ihr nur bei uns auf Schallplatte. Und das haben wir zum Anlass genommen, mit Doro über ihre Anfänge mit Warlock zu sprechen. Und Kollege Mark Halupczuk ist sehr tief mit ihr eingetaucht in Erinnerungen und in alte Geschichten, wie es damals zuging bei Warlock mit den ersten vier Alben, welche Hochs und Tiefs Doro da erlebt hat. Super lesenswert, habe ich, glaube ich, in dieser Tiefe und dieser Ausführlichkeit auch noch nirgendwo anders gelesen. Dazu viele alte Fotos, die ich auch noch nicht kannte. Also sehr stark und lohnenswert, selbstverständlich. Schaut mal rein.
Die ganze Geschichte von Warlock in einem Heft. Toll. Und auch noch diverse weitere Interviews natürlich. Damit kommen wir auch schon zum
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Da wird es jetzt truer.
Ja, und zwar auch am heutigen 26. Juni erscheint eine neue Platte von Masterplan namens Metamorphosis. Ein Werk, auf das Fans lange Jahre warten mussten. Das letzte reguläre Album von Masterplan datiert nämlich auf 2013. 2017 erschien dann noch die Halloween-Coverplatte Pumpkins.
Ja, und man hat nicht nur lange auf das Album gewartet, sondern auch lange auf ein so gutes Masterplan-Album. Ich bin ja Fan der vor allem der alten Alben, der ersten Alben und würde sagen, dass Metamorphosis da wunderbar wieder dran anknüpft.
Ja, und in unserer aktuellen Printausgabe findet ihr natürlich auch dazu ein ausführliches Interview mit Mastermind Roland Grapo von unserem Kollegen Matthias Mineur. Der hat dem Bandchef im Nachgang dann noch ein paar zusätzliche Fragen gestellt, wobei das nur ein relativ kleiner, kurzer Einblick ist. Trotzdem viel Spaß damit.
Also, wir hätten gerne von dir deine 10 Lieblings-Rock-Metal-Gitarrenriffs der Musikgeschichte. Und wenn du Lust hast, überhaupt vielleicht mit einem Satz dabei, warum der dabei ist.
Ja, also meine Lieblings-Gitarrenriffs, das war sehr schwierig, weil normalerweise achte ich gar nicht so drauf. Aber es gibt natürlich Bands wie Rainbow mit Stargazer, die einfach hängen bleiben, oder Nummer 2 und 3. Die Purple, Burn, Jetzt kommt das Klischee, Smoke on the Water. Ja, ich habe sehr viele alte Bands. Nummer 4 ist Focus, Focus Pocus. Schon als Jugendlicher habe ich das gern versucht zu covern. Dann, ich glaube, Nummer 5 ist dann Free, All Right Now. Auch das wurde gern covered. Kansas, ja, den Song finde ich klasse, aber auch das Intro-Riff, Carry On My Wayward Son. Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Jetzt werden wir etwas härter, Black Sabbath, Iron Man. Und jetzt wird es ganz alt, aber es ist wirklich ein großer Einfluss von mir, Jimi Hendrix, Purple Haze. Und Babas jüngeres, Chili Peppers, Can't Stop, heißt der Song, right?
Okay,
Ja.
da würden sich meine Liste mit deiner ja zumindest zur Hälfte treffen. Das ist ja interessant. Also All Right
Ja.
Now zum Beispiel finde ich ja auch genial.
Ja, leider habe ich sehr viele alte Sachen. Ich bin also wirklich in der Jugend da so hängen geblieben mit den Riffs und Gitarrensachen und
Ja,
Bands auch.
die Klassiker.
Ja.
Okay, dann kommen wir zu deinen 10 liebsten Songs der Musikgeschichte, unabhängig vom Genre.
Ja, also da, ja gut, ich habe mehr auf Rock natürlich, also keine Pop-Songs jetzt genommen. Ja, fange ich einfach mal mit Ozzy an, mit No More Tears. Dann habe ich hier Black Sabbath, Headless Cross, Rainbow, Man on a Silver Mountain. Jetzt ein etwas Extremeres, Rammstein, Mutter, Kansas, Dust in the Wind und Heart, Barracuda. Und jetzt meine Klassiker, Scorpions, Catch Your Train, MSG, Michael Schenker, Into the Arena. Led Zeppelin, ja, mit der Ballade, das Stairway to Heaven, das war so mein Highlight. Ich weiß jetzt nicht, hier habe ich noch Queen, The Show Must Go On.
Okay.
Vielleicht habe ich 11, sonst,
Ja,
keine
sehr
Ahnung.
schön, sehr schön. Und wieder ist meine, würde meine Liste ganz ähnlich aussehen. Sehr schön.
Super.
Okay. Roland, die nächste Frage. Welche sind die Lieblings 5 Halloween-Songs, die nicht von dir komponiert wurden?
Ja, es ist ein bisschen schwieriger, weil es sind auch viele Balladen oder Songs, die mir jetzt gerade so spontan nicht einfallen. Aber wenn man jetzt das Highlight nimmt von Halloween, ja, Future World ist einer meiner Lieblingssongs. Dann von Uli Kusch, Mr. Torche, den spiele ich auch gern. Den sie nicht mehr spielen und sehr schwieriger Song ist Revelation. Den finde ich immer gut. Jetzt meine. Ja, vielleicht doch die klassische Ballade, A Tale That Wasn't Right von Viking. Und ja, mein Highlight ist dann von Viking, Eagle Fly Free.
Okay. Und der letzte Punkt. Und welches sind aus deiner Sicht deine besten Halloween-Kompositionen? Ein bisschen findet man ja auf Pumpkins, aber sag noch mal was dazu. Deine 5, 6 Lieblings-
Oh,
oder
stimmt, ich habe
besten.
nur einen genommen. Ich habe nur
Einen
einen, den besten. Ja. Kann ich aber noch dazu packen.
nur.
Also,
Roland, nimm mal 2 und erkläre warum.
ich glaube, The Dark Ride ist für mich so der letzte Abschluss mit Halloween und einer meiner stärksten Songs. Also auch emotional, so Emotionen sind da drin, Gefühle, Auf und Abs. Und das sind so mehrere Songparts in einem. Und ich finde den einfach super interessant und auch ein schönes Ende zum Mitsingen, weil die Gitarre, die Melodie, die da gespielt wird, ist einfach. Weil gesagt, mal, wo habe ich das geklaut? Das habe ich nicht. Und hat so ein bisschen also europäisch, so russischen Sound, so ein bisschen das. Weiß schon, was ich meine. Und ja, vielleicht würde ich sagen, normalerweise würde ich sagen, vielleicht Time of the Rose, aber ich würde sagen The Chance. Weil das war
Okay.
mein erster Song. Und das war mein persönlichster Song am Anfang.
Das war Roland Grapo im Gespräch mit Metalhammer-Autor Matthias Mineur. Das neue Masterplan-Album Metamorphosis könnt ihr ab heute hören. Ans Herz legen wollen wir das natürlich Fans von traditionellem Power Metal, selbstverständlich auch allen Halloween-Anhängern.
Und weiter geht's bei uns nächsten Freitag am 3.7. mit einer Band, von der ihr auch schon im aktuellen Heft lesen konntet. Und Abonnenten kommen sogar in den Genuss, in den exklusiven, wie soll ich sagen, kriegt ihr nur im Abo einen exklusiven Dominum-Ausweis. Abo-Titel nochmal um den Doro-Umschlag herum. Das heißt, ihr müsst weder auf die Doro-Titelgeschichte noch auf das Doro-Cover verzichten, kriegt aber zusätzlich noch für Sammler und Hardcore-Fans einen Dominum-Titel obendrauf. Das Dominum-Album erscheint nächste Woche am 3.7. und anlässlich dessen begrüßen wir Oberzombie Felix Held bei uns im Podcast.
Wobei der ja gar kein Zombie ist, sondern ein
verrückter Professor. Das stimmt, der ist der verrückte Doktor,
ja. Abgefahren. Ja, mehr zu dieser Lore und alles drumherum dann nächste Woche am 3. Juli. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt
Maximum Metal.
Wieder hören. Nächstes Mal dann mit der anderen Stimme wieder, hoffentlich.
Schauen wir mal.